Ja, wir hatten ja letzte Woche, oder ich hatte letzte Woche eher zu euch was gesagt, das umgedreht, über das geschriebene Wort, also die Bibel und das. Und heute soll das da noch ein Stück weiter gehen. Keine Sorge, das wird nicht Teil 2 zum Teil 1, sondern wir machen das mal so wie in einer ordentlichen Schule. Da gibt es einen Teil, wo gelehrt wird und danach gibt es Übung, um das Gelehrte zu vertiefen. Und das machen wir heute. Das ist also ein bisschen... Die sich noch an die Schule erinnern, die Übung, das ist dann eher so die leichtere Kost, da muss man nicht so viel mitschreiben und kann sich manchmal ein Stück zurücklehnen, wenn man die Lösung schon weiß. Also das ist heute alles nicht so ganz so schwer. Nichtsdestotrotz, nützlich zur Erkenntnis und Überführung. Wir hatten letzte Woche, wie gesagt, im Zusammenhang mit den Werten gesprochen über das Wort Gottes und das, was es für uns für einen Wert ist. Und man kann das Ganze zusammenfassen, wie wir das Wort Gottes sehen, in dieser Aussage in Psalm 119, wer sich noch erinnern kann, das hat was mit dem Wort Gottes zu tun, und zwar den Vers 160. Und den schreibe ich hier nochmal an, weil ich euch da gerne noch was zeigen will. Also, Psalm 119, Vers 160, ganz kurz, das, worum es uns geht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das ist, wenn uns das wirklich tief in unser Herz fällt, dann haben wir von dem Umgang mit dem Wort Gottes ganz viel verstanden. Wir sehen hier, ne, deines Wortes, darum geht's. Und es sind zwei Aussagen dazu, Summe und Wahrheit. Und wir sehen auch sofort, was passiert, wenn man das nicht komplett nimmt. Also es gibt Denominationen, würde man sagen, oder Kirchen, die lassen den Teil weg. Da geht es immer noch um die Summe des Wortes, also die traditionellen Staatskirchen, katholisch und so weiter, die reden auch über die Summe des Wortes, also die schauen noch ins Alte Testament, ins Neue Testament, da gibt es so einen Bibelleseplan und Predigtvorschriften, aber dort ist das Problem, dass man eben der Meinung ist, es gibt eine Wahrheit hinter dem Wort, und wenn wir das nur entsprechend in unsere heutige Zeit interpretieren, dann finden wir eine Wahrheit aus dem Wort. Das ist nicht das, was wir glauben. Wir glauben nicht, dass wir das Wort in unserer Zeit interpretieren müssen, um dann eine Wahrheit zu finden, sondern wir glauben, dass das Wort die Wahrheit ist. Und es gibt die andere Verirrung in unserer Welt, und das ist so das, was heute ganz in ist, das Thema die Summe wegzulassen. Und das sind so die vielen, gerade so in Freikirchen und charismatischen Kreisen beliebten Irrlehren, sich irgendwas rauszugreifen, irgendeine Bibelstelle, auf der richtig kräftig rumzuhacken und da eine ganze Lehre draus zu packen. Aber die Summe des Wortes ist Wahrheit. Und das ist uns auch wichtig, dass wir da schön ausgeglichen bleiben. Wichtig dabei ist übrigens, um den Teil zu erkennen, wenn die Leute die Summe weglassen und einzelne Bibelstellen rausnehmen, um Lehre zu machen. Wir hatten hier im Gottesdienst mal diese Hypergrace-Lehre, die auch auf ganz wenigen Bibelstellen beruht, die dann ganz groß gemacht werden und den Rest lässt man weg. Kann man immer dann bei Menschen landen, die schlichtweg das Wort nicht kennen, die das eben nicht einschätzen können, was die Summe des Wortes ist. Deswegen, die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und weil das so schön kurz und prägnant ist, habe ich es hier mal aufgeschrieben, sodass ihr die ganze Zeit da drauf schauen könnt. So, wir hatten gesagt Übung als Ergänzung zu dem, die Summe des Wortes ist Wahrheit, und wie gehen wir mit dem Wort an sich um, was ja manchmal ein bisschen sperrig ist, manchmal einfacher und manchmal auch nicht so ganz verständlich. Erinnert euch, wir müssen ja alles verstanden haben, was wir lesen. Ich hatte in dem Zusammenhang eins zu meiner Lieblingsbücher mal erwähnt, den Hiob. Da hat es so ein paar Reaktionen drauf gegeben, also auf meinen Spruch, dass ich eher glaube, dass das Ganze Poesie ist und nicht eine reale Erfahrung, wiewohl das gar nicht keine Rolle spielt. Und das war für mich so ein bisschen anders, zu sagen, nehmt doch mal den Hiob, weil der Hiob mit seinen 42 Kapiteln ist wirklich schwere Kost. Also wer sich das mal durchliest, wird feststellen, also irgendwann stirbt man da zwischendurch ab. Und das hat damit zu tun, wie der geschrieben ist. Und was ich heute machen will mit euch, ist tatsächlich mal den Hiob durchgehen in so einer Art Schnellvorlauf. Also wir lesen den nicht komplett durch, aber ich möchte euch mal so vom Anfang, vom ersten Kapitel bis zum 42. Kapitel, gehen wir mal so durch, schauen wir, was da passiert ist. Und so einige Dinge werden wir mal genauer lesen und da möchte ich euch das eine oder andere zeigen. Warum? Zum einen, um so ein bisschen zu trainieren, wie gehen wir mit der Idee um, die Summe des Wortes. Da muss man ja manchmal auch größere Brocken lesen, weil manche Dinge erkennt man erst ab einer gewissen Höhe. Ich habe doch schon mal von diesen komischen, wie heißen die hier, diese Wüstenbilder, die da in Südamerika sind. Also wenn man da durchläuft, sieht man gar nichts, weil da hat man nur Steine aufeinander gemacht, aber vom Flugzeug erkennt man ein Bild. Also manche Dinge, da muss man erst noch ein bisschen hochgehen, um das zu sehen. So ist der Bibel auch. Es gibt Wahrheiten, die erkenne ich, wenn ich direkt davor stehe, wenn ich lang genug reingegraben habe. Und dann gibt es Wahrheiten, die sieht man erst, wenn man so ein bisschen weiter oben ist. Und das wollen wir heute mal machen. Und natürlich, meine Motivation dazu ist auch, so ein bisschen euch ja, neugierig zu machen und zu motivieren, doch mal manches Wort mal ein bisschen anders zu lesen. Eben auch mal länger und mal ein bisschen reinzuschauen, weil viele, viele Wahrheiten erschließen sich halt erst, wenn man länger darüber nachgedacht hat. Also heute sozusagen fast forward, so schnell durchlauf durch 42 Kapitel Hiob. Die, die eine Bibel mit haben, sind klar im Vorteil, weil sie können sich das mit anschauen, die keine mit haben. Harte Schenkel hat dann immer gesagt, ja, warum hast du eigentlich keine mit? Aber die müssen sich darauf verlassen, auf das, was ich dann vorlese. Also die entscheidenden Stellen werde ich vorlesen. Gut, wir fangen also an. Nochmal zur Einordnung, das Buch Hiob heißt also schon in der Bibel, ist eines der poetischen Bücher. Und ich habe in meiner Bibel, gibt es da eine Einleitung und die lese ich euch mal vor, weil die einfach so schön ist. Also wer die Elberfelder Scofield hat, der kann das mitlesen. Das ist genau eine Seite vorm Hiob. Da werden diese poetischen Bücher beschrieben. Und da steht drin, also diese poetischen Bücher, das sind Psalm, Prediger, Sprüche, Hohelied, Klagelieder und der Hiob. Und das sind, weil diese Bücher die Erfahrung des Volkes Gottes wiedergeben, ist ihr Bereich so weit wie das Leben selbst. In diesen Büchern gleitet die göttliche Inspiration menschlicher Erfahrung in eine allgemeine Wahrheit, die zahllosen Gläubigen zu allen Zeiten Trost, Kraft und Wegweisung gegeben hat. Das fand ich sehr schön, dass die göttliche Inspiration menschlicher Erfahrung in eine Wahrheit gleitet. Das ist sehr schön formuliert von Freunden der deutschen Sprache. Weil darum geht's. Also auch diese Bücher sind von Gott inspiriert und nehmen das, was Menschen erfahren haben, und transportieren das in eine Wahrheit. Kann man sehr schön bei dem Psalm lesen. Die Psalmen sind sehr viel Erfahrung, die David gemacht hat als Mensch. Und die göttliche Inspiration hat ihn dazu geführt, dass das verbunden wird zu einer ewigen Wahrheit, die uns heute hier und Leuten vor 2000 Jahren und Leute in 2000 Jahren, Leute auf Feuerland in Chile, genauso wie Leute in Tibet oder in Russland irgendwas zu sagen hat. Das ist das Faszinierende in dem Wort. Okay, also das Buch hier beginnt mit einer Klammer. Ne? Am Anfang gibt es so eine Einleitung im ersten Kapitel. Der Prolog, das lässt sich sehr, sehr einfach durchlesen, werden wir deswegen jetzt nicht machen. Also das erste Kapitel geht darum, dass über den Hiob erzählt wird, der ein reicher Mann war. So wie die Bibel da ist, ne? Axel hat ja mal drüber gesprochen, dass Gott so eine gewisse buchhalterische Eigenschaften hat, also auch das Buch ist wieder sehr konkret und sagt dann, dass er da wie viele Kinder er hatte und dass es ihm sehr gut ging. Und er war also ganz vorbildlich und hat doch immer für den Fall, dass was schief gehen könnte, auch vorneweg schon mal geopfert. Das war zu der Zeit ja noch so. Da waren die Kinder haben hier und da mal eine Party gemacht, das steht da drin. Und damit da nichts schief läuft, hätte ja sein können, dass bei einer Party manchmal was nicht so läuft, wie es der Herr will. Also das war damals so, das ist heute ganz anders, weiß ich auch. Aber also das hätte sein können, dass da bei einer Party halt Dinge nicht so gut waren. Und deswegen hat Hiob schon mal prophylaktisch immer schön geopfert, damit seinen Kindern gut geht. Also war ein guter Mann. Und das sieht auch Gott so. Das wird im Prolog berichtet. Und dann gibt es so diese interessante Szene, dass die Kinder... Wie steht es da? Oder die Söhne Gottes sich bei Gott versammeln und der Satan mit dazu tritt. Also so Montagmorgen Arbeitsbesprechung, alle kommen an den Tisch und berichten, was so los ist. Und dann sagt, kommt der Satan und Gott sagt, guck mal, hier hast du mal meinen Hiob gesehen, alles läuft wie geplant. Und jetzt fängt der Satan an zu murren und sagt, das ist ja keine Kunst, dem geht es ja auch gut. Also wem es gut geht, dem ist leicht Lob singen, worauf Gott dann sagt, okay, das testen wir doch mal ab. Du darfst dem alles wegnehmen, du wirst sehen, mein Hiob wird immer noch alles richtig machen. Das tut er dann auch. Woche später, wieder Arbeitsbesprechung, wieder alle sitzen am Tisch, wieder Satan da. Und wird also ausgewertet, was passiert ist. Das ist immer noch Kapitel 1. Ne? Und dann, ja, mein Hiob ist immer noch gut dabei. Und Satan hat dann die nächste Ausrede und sagt, ja, weil er ja noch, weil es ihm ja noch gut geht. Er hat zwar jetzt nichts mehr, aber er ist ja noch gesund. Und kein Kunst. Also wer gesund ist, der, dem geht's. Worauf Gott sich nochmal einlässt auf das Spiel und sagt, okay, du darfst ihn also auch noch Krankheiten senden, musst ihn nur am Leben lassen und wirst sehen, mein Hiob wird immer noch das machen, was er soll. Das tut dann der Satan auch. Und dann kriegt er irgendwelche Beulen und Geschwüre. Es geht ihm also wirklich gar nicht gut. Und jetzt sitzt er so da, 2,8, mit einer Tonscherbe und schabt sich sozusagen seine Beulen auf, während er in der Asche sitzt. Und dann kommt seine Frau und fragt ihn, was hast du denn jetzt davon? Dann sagt seine Frau, das ist jetzt 2,9, ne? Hältst du immer noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Das war so die Ansage seiner Frau. Überliest man ganz schnell. Und Hiob lehnt das komplett ab. 2, Vers 9, 10 dann, er sagt aber, wie eine Törinnen redet, so redest auch du. Also bleib mir fern, ich bleibe immer noch beim Herrn. Ja, mir geht's schlecht, aber das bleibt so. Also das ist eigentlich nur der Vorspann und jetzt kommt es zum Eigentlichen. Das geht dann los, Ende Vers 2, Kapitel 2, dann kommen drei Freunde. Da wird erklärt, wo die herkommen. Und in 2 Vers 13 heißt es dann, und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang und keiner redete ein Wort zu ihnen, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Das ist eine Stelle, die kommt so richtig aus dem Leben raus, auch eine Erfahrung, wenn es jemand richtig schlecht geht, dann ist es manchmal keine dumme Idee, einfach erstmal den Mund zu halten. Und wir werden im Nachhinein sehen, dass das die große Zeit der drei waren, weil als sie angefangen haben zu reden, wird es dann eher schlechter. Also erstmal nur da sitzen, ist für Menschen, denen es richtig schlecht geht, definitiv ein Trost. Jetzt haben die das 7 Tage, 7 Nächte gemacht. Das würde von uns keiner durchhalten. Wir haben mit einer Stunde da schon ein Problem. Das hängt aber auch so ein bisschen an unserem Deutschsein. Also in anderen Kulturen ist das durchaus üblich, dass man erstmal ganz lange Tee trinkt und nichts macht, bevor man zum Treffen kommt. Ist für uns immer ganz schwierig, aber andere Kulturen leben das halt so. Ne? Man sieht hier, das Ganze spielt ja auch so im Mittleren Osten und da haben die eben erstmal eine Weile gar nichts gemacht. So, und dann beginnt das, was den wesentlichen Teil des Hiob-Buches ausmacht, nämlich das Gespräch zwischen den drei Freunden und dem Hiob. Und das sind dann die nächsten locker 30 Kapitel, also darum geht es eigentlich. Es ist das Gespräch, was zwischen dem Hiob hin und her geht. Und es fängt erstmal an, dass der Erste anfängt zu reden, das ist jetzt, sind wir bei Kapitel 3, ne? Dann öffnete Hiob seinen Mund, erstmal erzählt der Hiob dann, also der hat angefangen und klagt, wie schlecht es ihm geht. Das Ganze klingt relativ weinerlich, ne? Mir geht es also schlecht und kann man irgendwie verstehen. Ist jetzt nichts irgendwie Schlimmes dabei. Und dann antwortet der erste Gast muss jetzt mal was sagen. Das ist in dem Fall, der heißt Eliphas, in dem Fall ist egal, und antwortet dem. Und der kommt da, das kann man sehr schön sehen, erstmal ganz lieb daher. Wir lesen das mal vor, oder ich lese das mal vor, 4:0, dann kommt der Eliphas, antwortete auf diesen weinerlichen Monolog des Hiob. Wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich ermüden? Aber Worte zurückhalten, wer könnte das? Also ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, aber ich muss jetzt einfach mal rauslassen. So würden wir das formulieren. Siehe, du hast viele zurechtgebracht und ermattete Hände hast du gestärkt. Den Stürzenden richtete deine Worte auf und wankende Knie hast du stark gemacht. Doch nun kommt es an dich und es ermüdet dich, es trifft dich und du bist bestürzt. Also wie mit jedem guten Gespräch, man fängt mit Lob an. Ja, du bist schon mal gut gewesen, aber... Und dann erzählt unser Eliphas, dass das Leiden, was der Hiob hat, aus seiner Sicht irgendwo mit Schuld zusammenhängen muss. Also du hast was falsch gemacht, deswegen leidest du. In der ersten, in diesem ersten Reden von dem ist eine beeindruckende Geschichte drin. Und zwar erzählt er von einer Vision, die Gott ihm gegeben hat. Das lesen wir dann ab Vers 12. Und also geht bis zum Ende des Kapitels 4. Und das ist ganz typisch, ich lese es gleich mal vor, wie man eben in der Zeit damals Geschichten erzählt hat. Also wir würden jetzt sagen, also Hiob, der Herr, der hat mir das und das gesagt. Oder so in manchen Kreisen, der Herr spricht und dann wird irgendwas gesagt. Aber der Eliphas, der sagt, ein Wort stahl sich zu mir und mein Ohr vernahm ein Geflüster davon, in beunruhigenden Gedanken, wie sie aus Nachtgesichten entstehen, wenn tiefer Schlaf auf Menschen fällt, kam Schrecken und Zittern über mich und durchtauterte alle meine Gebeine. Und ein Hauch fuhr an meinem Gesicht vorbei, das Haar an meinem Leib sträubte sich. Und dann fängt er an, was er gesehen hat. Das ist so ein Punkt, mal zur Ermutigung, wer da näher reinscheinen will, das lohnt sich, das mal wirklich mal 10, 15 Mal durchzulesen, was der gesehen hat, um zu verstehen, was Gott dem Eliphas da gesagt hat. Werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil so ein bisschen was muss man auch noch bereithalten für die, die noch weitere Geheimnisse erkunden wollen. Aber das ist eine interessante Stelle. Er erzählt dort von einer Vision. Aber das Ganze setzt sich halt in diesen Kontext, was er insgesamt sagen will. Seine Welt ist einfach. Gott ist gut zu den Guten und er ist böse zu den Bösen. Also wenn das gerade schlecht geht, dann musst du was falsch gemacht haben. Relativ einfach. Okay. Und wir sehen auch, dass der Eliphas ein sehr gesetzlicher Mensch ist. Das geht weiter in Kapitel 5 und da gibt es eine interessante Stelle, und zwar 5 Vers 8, da steht dann, ich würde Gott suchen und meine Sache vor Gott darlegen. Also wenn ich du wäre, würde ich schon wissen wollen, was los ist. Ich würde Gott suchen, das klingt schon mal gut, und dann sozusagen, Gott, jetzt zeig mir mal hier, was ist denn los? Wo ist falsch gelaufen, wo ist richtig gelaufen, gib mir mal eine Antwort. Also er gibt dem Hiob sozusagen die Empfehlung, fordert doch Gott mal raus und lass uns jetzt mal erzählen, was los ist. Ja. Aber insgesamt bleibt er dabei und sehr ermutigende Worte, also man stellt sich wieder vor, ne, der sitzt in Sack und Asche und dann gibt es so einen Spruch in dem Moment an den Hiob von seinem wohlgekleideten, gut ernährten, 7 Tage lang schweigenden Bruder, Vers 17, siehe, glücklich ist der Mensch, den der Herr zurechtweist, so verwirft er nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Das ist zwar Wahrheit, ob das einfühlsam ist, eine andere Geschichte, aber so bringt das halt raus. Ne? Das sind sehr, man sieht den Liefers lernen wir kennen als einen, der so ist es, Punkt, Punkt, Punkt. Gut. Im Kapitel 6 geht dann die Antwort drauf. Also hier wiederholt eigentlich wieder das, was er schon mal gesagt hat und sagt, also mir geht's schlecht. Ja, gottesfürchtige und gottes nicht fürchtige leiden, also eigentlich leiden alle. Also ich damit drunter. Und ja, das Leben ist eigentlich Mist. Also er formuliert das ein bisschen anders, das Leben ist schnell vorbei, schreibt er dann. Oder, was hatte ich mir aufgeschrieben? Ja, ich habe wenig Kraft und meine Kraft ist bald zu Ende. Und das kann er sehr, sehr ausführen. Also 2 Kapitel fast wieder im Detail klagen, wie es eingeht. Daraus kann man auch lernen, ne, finden wir uns wieder. Also wenn es einem schlecht geht, der Worte der Klage haben wir viele. Wünschte manchmal, dass er, wenn es uns gut geht, auch der Worte des Dankes genauso viele hätten. Aber klagen geht immer gut. Müsst ihr nur mal irgendwo in einem Vorstadtzug mitfahren, früh, wenn es auf Arbeit geht. Und mal hören, was da so erzählt wird. Klagen geht immer. Ja, es gibt einen Vers noch, auf den ich euch hinweisen wollte. Der wird relativ häufig zitiert, das ist dann in Kapitel 7, also ist immer noch Klage Hiob. Da ist, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder hier steht, was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dass du dein Herz auf ihn richtest? Genau dieselbe Formulierung finden wir dann später nochmal in den Psalmen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Also ich bin klein, das ist gar keine dumme Erkenntnis, aber es führt jetzt nicht unbedingt dazu, Gott groß zu sehen, sondern, ist alles schlecht. Na gut. So, dann sind wir schon 8. 20% haben wir schon weg, der Verse. Dann kommt der nächste, der Bildad, und der ist eigentlich aus dem gleichen Holz wie der Eliphas, also auch gesetzlich, bis zum oben hin. Und er belehrt jetzt auch den Hiob, dass in seiner Welt die Sache ganz einfach ist. Den Guten geht's gut, den Schlechten geht's schlecht, die Gottlosen wird er herrechten. Und er, was man dann noch gerne macht, um das zu begründen, ist, also er geht da zu den Vätern zurück und sagt, also die würden das, die vor mir gelebt haben, die würden das ganz genauso sagen. Und Gott kann das Recht nicht beugen. Das macht er nicht. Und wenn es dir schlecht geht, dann ist das Unrecht und das ist alles schon seine Richtigkeit, dass das so läuft. Und irgendwas muss bei dir faul sein, sagt er da. So. Also bisher haben wir den Hiob kennengelernt als den kleinen Weinerlichen, der da im Dreck sitzt. Und dann kommen zwei seiner Freunde und machen ihn erstmal klar, also dein Problem liegt bei dir. Jetzt antwortet Hiob in Vers 9, in Kapitel 9. Und das ist interessant. Jetzt wird es langsam spannend. Jetzt kommen wir nämlich, jetzt graben wir uns langsam zu der Persönlichkeit des Hiob vor. Ja, bisher war er der Mann, der vorsorglich geopfert hat und dem es sonst gut ging, der den Herrn gelobt hat. Und jetzt kommt, langsam kommen wir ran. Also, er schreibt wiederum, wie kann der Herr gerecht werden? Wie kann ich vergerecht werden? Also, wie kann das überhaupt funktionieren? Es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, so gerecht zu sein, dass mir es gut geht. Also, die einzige Lösung, um zu leben, ist, ja, ich sündige halt, weil ich nun mal ein Sünder bin und deswegen geht es schlecht. Das ist objektiv Blödsinn. Ne, weil es gibt offensichtlich Menschen, denen es gut ging und er war auch einer, denen es mal gut ging. Das hat er in dem Moment völlig vergessen gehabt. Auch null Dankbarkeit für die Zeit da. Er sieht die Situation, wie sie ist. Und ja, es geht eigentlich allen schlecht. Gar keine Chance. Also was ich mache, Gott wird mich trotzdem bestrafen. Was soll ich machen? Da geht nichts raus. Hier gibt es einen Vers, den möchte ich euch mal zeigen, den überliest man ganz schnell, der hat echt Potenzial. Ich lese es mal durch und mal sehen, ob der ein oder andere es mitbekommen wird. Und zwar, also schreibt er wiederum, ne, also wie kann der Mensch gerecht werden, das ist Kapitel 9. Und Hiob antwortet und sagt, wahrlich, ich aber kann, dass es so ist. Wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Wenn er Lust hat, mit ihm in einem Rechtsstreit zu treten, so könnte er ihm auf tausend nicht eins antworten. Der Weise ist von Herzen und stark an Kraft. Wer trotzte ihn und blieb unversehrt? Die Berge versetzt, der Berge versetzt, ohne dass sie es erkennen, indem er sie umstürzt in seinem Zorn. Der aufstört die Erde von ihren Städten, dass ihre Säulen erzittern. Der zur Sonne spricht und sie geht nicht auf. Und die Sterne versiegelt er und die Himmel ausspannt. Er allein und schreitet auf den Wogen des Meeres, der den großen Bären gemacht hat, den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des Südens, der so große Dinge tut, dass sie nicht zu erforschen und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Wo liegt hier der Hammervers? Muss man zweimal lesen, ich gebe es zu. Das ist der Vers 9 und zwar geht es hier, dass er den großen Bären gemacht hat, den Orion, das Siebengestirn und die Kammer des Südens. Habe ich mehrfach überlesen und irgendwann dachte ich, boah. Also worum geht es hier? Er beschreibt Sternbilder. Den großen Bären, wer kennt den als den großen Wagen? Hat bestimmt schon mal der ein oder andere am Himmel gesehen. Der Orion, den sieht man immer bei uns im Winter. Und das Siebengestirn, das sind dieser Sternhaufen. Also er zeigt, und dann hat er noch die Kammern des Südens, kann man noch das Kreuz des Südens bezeichnen. Interessant, er nimmt die Sternbilder, die am Himmel, am hellsten leuchten, das ist tatsächlich so, also den großen Wagen, den sieht man immer sofort, den Orion sieht man auch brutal, das Kreuz des Südens ganz, ganz hell und dieser Sternenhaufen. Interessant ist aber, den großen Bären oder den großen Wagen, den kann man nur auf der Nordhalbkugel sehen. Und das Kreuz des Südens heißt Kreuz des Südens, weil man es nur auf der Südhalbkugel sehen kann. Also nehmen wir mal an, irgendjemand hätte in seiner eigenen Weisheit diesen Text geschrieben, in Palästina, auf der Nordhalbkugel. Woher wusste er überhaupt, dass es ein Kreuz des Südens gibt? Das waren Wüstenbewohner. Der ist nie mit dem Schiff nach Feuerland gefahren, um zu gucken. Das heißt, hier steht etwas drin, was die definitiv nicht wissen konnten. Und da zeigt sich, dass es irgendwo diese Inspiration Gottes, an der Stelle ist es wie, als hätte der Heilige Geist das reindiktiert, weil er konnte das nicht wissen. Aber der Heilige Geist hatte ja, erinnert euch am Anfang, den Anspruch gehabt, dass hier was drinsteht, womit alle Menschen an allen Zeiten und an allen Orten was anfangen können. Und hätte man jetzt nur was von einer großen Bären oder vom großen Wagen erzählt, dann hätten die Leute von der Südhalbkugel überhaupt nicht gewusst, was gemeint ist. Und umgedreht. Ja, die wenigsten von euch, also ich war noch nie auf der südlichen Halbkugel, ich habe das Kreuz des Südens noch nie gesehen, ich weiß aber, dass es das gibt und ich habe mir es auch auf Karten angeschaut, wie es aussieht. Und das hat mich irgendwie beeindruckt, dass er da wirklich mit der Konsequenz, also ein Sternbild, was man nur im Norden sieht, großen Wagen, eins, was man nur im Süden sieht und den Orion, den man manchmal im Norden und manchmal im Süden sieht und dann noch diesen Sternenhaufen, der sehr, sehr markant ist. Das kann sich kein Mensch so ausgedacht haben. Da hat tatsächlich der Heilige Geist nachgeholfen, um das schön in Ordnung zu bringen. Ich habe übrigens auch, also Orion, da bin ich sofort drüber gestolpert, weil Orion ist ein Bild der griechischen Mythologie und die ist ja erst irgendwie 300 vor Christus entstanden. Der Text ist sehr, sehr viel älter. Der Hiob wird ja zum Beispiel vom Hesekiel erwähnt und der hat ja 600 vor Christus gelebt. Also der Text muss sehr viel älter sein. Und das ist allerdings wiederum Übersetzungsthema, also schaut man im Urtext nach, da steht da irgendwas mit Keal, das ist also das hebräische Wort für wahrscheinlich das gleiche Sternbild. Weil es halt so markant ist, haben die Zeit damals auch ein Sternbild gehabt, die haben das mit Sicherheit nicht Orion genannt, aber die heutigen Übersetzer haben natürlich unseren draus gemacht, haben das also Orion genannt. Daraus sollte man nicht schlussfolgern, dass der Hiob der Meinung war, dass griechische Mythologie was Gutes ist. Das bringt uns wieder zu dem Text, zu der Stelle vom letzten Mal. Die Übersetzungen sind manchmal in unsere heutige Zeit reingesehen, deswegen muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Aber insgesamt, die Stelle hat mich total fasziniert. Liest man ganz schnell mal drüber in dieser Aufzählung. Ja, jetzt kommt gerade die Aufzählung, wie Gott gut ist und la, 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 la und Vers und Vers und Vers und Vers und Vers. Und schwumm hat man über das Ding drüber gelesen. Und es gibt wenig Stellen im Wort, wo das so drin ist, da steht was drin, was die definitiv nicht wissen konnten. Stark. Gut. So. Wir waren noch beim Hiob und bei seinen Klagen. Und er erkennt zwar an, dass Gott groß ist. Und dann aber wünscht er sich gerne eine Art Schiedsrichter. Weil er sagt, ey, du bist so groß, ich kann mit dir ja gar nicht in den Rechtsstreit treten, weil du groß, ich klein. Also es müsste da einen geben, zu dem wir beide gehen können, den wir beide als unabhängig anerkennen und dann können wir mal klären hier, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Findet man Vers 33, es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, den er seine Hand auf uns beide legen könnte. Stell dir mal vor, also er erzählt vorneweg erst noch, dass Gott groß ist und dann kommt er auf die Idee, dass es doch einen bräuchte, der seine Hand auf beide legen könnte, der also beide gleich bestrafen könnte. Also für den Fall, dass es Gott eingefallen ist, ihn in Sack und Asche zu werfen, ohne dass Gott dafür eine Berechtigung hätte, dann müsste nach seiner Meinung Gott dafür auch bestraft werden. Jetzt kommen wir schon so langsam hin, dass der Hiob doch nicht so der Vorzeige-Christ oder gab es ja damals noch nicht, also Vorzeige Jünger des Herrn war, sondern dass da schon so ein paar komische Gedanken eine Rolle spielten, die wirklich nicht unbedingt das ist, was man haben sollte über den Herrn. Also mit dem Herrn richten, mit der Art, also wenn du falsch gewesen bist, dann braucht man einen Richtsmann. Irgendwie eigen. Ja? Also langsam lernen wir den Hiob ein bisschen näher kennen. Ja, dann kommt der dritte ins Spiel, Kapitel 11, kommt dann der dritte jetzt mal zum Reden, der heißt Zophar und keine große Überraschung, der erzählt eigentlich dasselbe wie seine Brüder oder seine Freunde. Das Leben ist ganz einfach, dir geht's gut, wenn du alles richtig machst und dir geht's schlecht, wenn du Dinge schlecht machst. Interessant ist, dass mittlerweile nach dem Gespräch sich doch so die Stimmung etwas gewandelt hatte. Während der Erste ja noch ganz lieb gesagt hat, ja, du hast doch Dinge gut gemacht, aber ich muss dir jetzt mal was erzählen, ist der Zophar weit weniger diplomatisch. Und das können wir mal lesen. Das ist also 11,1. Ne? Zophar von Nama antwortet und sagt, soll der Wortschwall nicht beantwortet werden oder soll ein Schwätzer Recht behalten? Das bezieht sich auf den Hiob. Soll dein Gerede Männer zum Schweigen bringen, dass du spotten kannst und niemand dich beschämt. Und du sagst, meine Lehre ist lauter und ich war rein in deinen Augen, aber möge Gott doch reden und seine Leben gegen dich auftun und dir die Geheimnisse der Weisheit mitteilen, dass sie wie Wunder sind für menschliche Klugheit. Das ist schon ein bisschen aggressiver. Also offensichtlich sind die ein bisschen genervt von der Weinerlichkeit des Hiob. Und jetzt wird es schon ein bisschen klar. So. Also der Hiob wird jetzt ein bisschen angegriffen. Und wie reagiert unser Hiob? Er wird jetzt auch ein bisschen bissiger. In Vers 12, und da gibt es einen wunderschönen Vers. Und zwar antwortet Hiob dran in Kapitel 12. Und zwar Vers 2, wahrlich, ihr seid rechte Leute und mit euch wird die Weisheit aussterben. Das ist natürlich klassischer Spott. Ne? Aber in der Situation, da könnt ihr jetzt auch richtig bösartig werden, ihr seid alle doof und sowas, aber er macht es erstmal mit feinem Spott. Gefällt mir der Spruch, ne? Mit euch wird die Weisheit aussterben. Da denke ich so an so verschiedene Personen, die mir hier und da mal begegnet sind, wo man das auch irgendwie sagen könnte. Der Satz ist außerordentlich praktikabel in der heutigen Zeit. Könnte man mal lernen, sowas öfters zu zitieren aus dem Wort. Das hast du auch gut gemacht, ne? Du hast aus dem Wort zitiert und ja, mit dir wird die Weisheit aussterben. Das ist natürlich brutaler Spott. Aber gefällt mir. Ja, also wir waren jetzt unter Hiob, der fängt das mit dem Spott an und erzählt jetzt eigentlich das Gleiche wiederum, in einer schönen orientalischen Form und erzählt, wie schlecht es ihm geht und dass Gott irgendwie ungerecht ist. Und dann gibt es eine interessante Stelle, in Kapitel 13 sind wir jetzt schon, und zwar, nee, Moment, 13, 19. Habe ich ja was falsch gemacht? Nee, Kerstin, nee, das ist klar. Wer ist das denn richtig? Da habe ich falsch abgeschrieben. Schade, das ist ja nicht es, aber ich finde das dann wieder. Und zwar gibt es an der Stelle irgendwo, wer es findet, kann mir es vorbereiten. Gibt es die Aussage, rufe mich doch und ich will antworten. Musst du mal suchen, wo das steht irgendwo dort. Ich habe es irgendwie falsch abgeschrieben. Rufe doch und ich... 22. Dann rufe und ich will antworten. Danke. Dann rufe und ich will antworten. Da müsste bei den Bibelkundigen unter uns sofort irgendwie so eine Lampe hochgehen. So, Moment mal. Das steht doch an anderen Stellen auch noch mehrfach. Komischerweise genau umgedreht. Bei David in den Psalmen, also Psalm 3, Vers 5 oder Psalm 4, Vers 4, ich rufe und du antwortest. Weil so funktioniert es. Zu Gott sind wir in der Pflicht, als erstes einen Schritt zu machen. Und Gott antwortet. Wir rufen zu Gott und Gott antwortet. Aber mein Hiob ist der Meinung, Gott, komm doch mal. Frag doch mal, komm mal zu mir. Erzähl mir mal, was los ist. Und ich in meiner, Klammer auf, in meiner unendlichen Güte und Weisheit, Klammer zu, werde dir dann sogar antworten. Ihr seht, so wie der Hiob am Anfang dargestellt war, ist es am Ende nicht. Da ist doch eine Menge, heute würden wir das Stolz nennen im Spiel. Und eine dieser grundsätzlichen Dinge, dass wir zum Herrn rufen und er antwortet, verdreht er hier ins komplette Gegenteil um. Es geht übrigens auch noch weiter. Es gibt eine Stelle im Jesaja 65, Vers 24 ist das, und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Also Gott hat selber versprochen, noch bevor ihr fertig seid mit Rufen, bin ich schon da mit dem Antworten. Aber ihr fangt erst mal an, bitte. Eine ganz wichtige Geschichte. Wenn wir Dinge, wo wir mit Gott irgendwie vorankommen wollen, wir gehen zuerst zu Gott. Wir gehen den ersten Schritt. Auch mit Menschen übrigens auch. Wir gehen den ersten Schritt. Und unser Hiob hat aber so viel Stolz aufgebaut, dass er das genau umgedreht sieht. Also ich bin hier, ich bin im Recht. Was wollten die alle von mir? Komm doch mal. Komm mal auf 1,50 Meter ran. Dann reden wir mal. Ja, und das sieht man schon, das ist schon ziemlich ekliger Stolz, der bei diesem Vorzeige-Hiob zum Tragen kommt. Und das Ganze kommt jetzt so raus, ne, in der Geschichte, weil er auch ein bisschen angegriffen wird und es ein bisschen rangeht. So, das können natürlich die Freunde nicht auf sich beruhen lassen und deswegen gibt es dann im Vers 15 wiederum eine Gegenrede von dem Eliphas, der letztlich Hiob auch zurechtweist, wenn er das dann durchlässt. Stellt ihr fest, die Sprache wird immer aggressiver. Du zerstörst die Gottesfurcht und beschneidest die Andacht vor Gott. Wird er mit nutzlosen Worten streiten? Also die werden immer mehr Dampf drauf, weil die Freunde ja damit auch nicht so richtig zurechtkommen. Ne? Daraufhin antwortet dann der Hiob wiederum und das ist, jetzt ändert sich das so ein Stück. Kapitel 16, wiederum kann man sagen, der erste Vers ist immer, wer antwortet, und dann der nächste Vers ist immer so das Ding schlechthin. Also der erste Satz ist meistens der sitzt. Kapitel 16, Vers 2. Ich habe nun so viel gehört, mühsame Tröster seid ihr alle. in unserer heutigen Zeit würde man sagen, na schönen Dank auch, wenn er solches Zeug ablässt, hätte er doch zu Hause bleiben können. So würden wir das heute formulieren. Der hat das ein bisschen netter formuliert. Schön, mühsame Tröster seid ihr alle. Haben die windigen Worte nun ein Ende? Könnt ihr nun endlich mal den Mund halten? Ja, das ist der Hiob. Und er ruft dann so, holt dann sogar den Himmel als Zeuge gegen seine Gefährten und sagt, Leute, ich rufe den Himmel als Zeugen an, dass ich alles richtig gemacht habe. Wir sehen, die Stufe des Stolzes kann schon immer noch einen draufpacken. Also du, Gott, musst jetzt Zeuge dafür sein, dass ich hier wohl alles richtig gemacht habe. Das Ganze wird natürlich hier in ganz, ganz vielen Versen sehr schön orientalisch erzählt. Worauf dann, das geht dann durch das ganze Kapitel 17 und dann sind wir in Kapitel 18 und dann redet der Bildal nochmal. Und interessanterweise ist jetzt, dass dem Bildal eigentlich fast nichts mehr einfällt. Also der glaubt nur noch so ein paar Lebensweisheiten zusammen, die kann man dann durchlesen, weil ihnen eigentlich nichts mehr einfällt, was er noch sagen könnte. Wie Lebensweisheiten klingen in der Zeit damals, kann man dann mal erfahren, indem man das Kapitel 18 mal durchliest. Und dann, also der ist dann wieder aggressiv, das ist fast schon so eine Art, ich gebe auf hier, also ich könnte noch ein paar Dinge mitgeben fürs Leben und ansonsten bin ich hier eigentlich draußen. Worauf hier wieder antwortet in 19 und mit dem üblichen Gemecker, ne? Und dann hat er irgendwie so einen ganz hellen Moment. Und wer kann denn mal das Kapitel 19, den Vers 25 vorlesen? Mach ich's. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Das ist wahrscheinlich das in unserer Gemeinde am häufigsten zitierte Stück von Hiob, weil da gibt es ja ein Lied drüber, ne? Kennt ihr alle. Mein Erlöser lebt. Also in all diesem Stolz und in all diesen, auch dieser Selbstlamentierung, hat er mal so einen Moment und das schießt fast aus dem Zusammenhang rum, kommt auch, mein Erlöser lebt. So fast schon so trotzig. Lohnt sich mal, den Zusammenhang dazu zu lesen, wie er darauf kommt. Ne? Vorneweg noch, ja, und Gott ist groß und ich kann nichts machen. Und dann, aber mein Erlöser lebt. Da kommt so ganz aus dem Inneren wieder was raus, dass da doch ein bisschen Wahrheit drin steckte. Bei all dem Stolz und all dem, ne, wir sehen gerade, der Hiob am Anfang ist uns doch recht sympathisch, weil da ist der nette Kerl, der reich ist und der sich um alle kümmert. Der sich um seine Kinder insbesondere kümmert, das macht ihn bei uns ohnehin sympathisch. Und dann nach und nach lernen wir also die negativen Seiten des Hiob kennen, dass er doch ein ganz schön stolzer Hund ist und sehr selbstzufrieden in allen. Und dann kommt da plötzlich noch ein Stück von unten drunter so eine Wahrheit hoch. Boah, mein Erlöser lebt. Bei all dem Mist, was ich alles erzählt habe, aber das ist wahr. Und da sieht man schon, ne, Gott sieht ja nicht auf die oberste Ebene, was vor Augen ist. Der hat doch gesehen den Stolz des Hiob. Aber der hat auch noch ein Stück tiefer geguckt und ganz unten drin ist da offensichtlich noch was anderes, was von dem Stolz überlagert wird. Und das poppt da mal so hoch. Ganz interessante, ganz Schlüsselstelle in diesem ersten Teil des Hiobs. Ich muss mal auf die Uhr gucken, dass es diesmal nicht so lang wird. Ja, mal ein bisschen nach vorne, ein bisschen schneller werden. Also das geht dann nach der Stelle noch so ein bisschen hin und her, wie üblich. Die Freunde, die Welt ist ganz einfach, böse, böse, gut, gut. Bist du ein rechtschaffender Mann, geht das gut? Die Tatsache, dass dir es nicht gut geht, bedeutet darauf hin, dass du ein Sünder bist. Hier als Gegenreaktion kann alles gar nicht sein, das müsst ihr mir erstmal beweisen. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Und irgendwann fällt dann niemandem mehr was ein. Das ist dann am, machen wir ein bisschen schneller nach vorn. Und zwar ab Vers 1 oder Kapitel 31. Interessant wäre vielleicht noch, wenn er so diese letzten Reden vom Hiob, da legt er nochmal eine nach, was seinen Stolz betrifft. Wir können dann in Kapitel 29, das ist die absolute Selbstbeweihräucherung, würde man das heute nennen. Also dann zählt er eine Menge Dinge auf, warum er so großartig ist. Ging ich durch das Tor in die Stadt, Vers 7, stellte ich meinen Sitz auf den öffentlichen Platz auf, sahen mich dann die jungen Männer, so verbargen sie sich und die Greise erhoben sich und blieben stehen. Die Obersten hielten die Worte zurück und legten die Hand an ihren Mund. Die Stimme der führenden Männer verstummte und ihre Zunge klebte an ihren Gaumen. Hörte mich ein Ohr, so pries es mich glücklich, und sah mich ein Auge, so legte es Zeugnis für mich ab. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segenswunsch des Mutlosen kam auf mich, und das Herz der Witwe ließ ich jauchzen. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit. Mich bekleidete wie ein Oberkleid und Kopfbund mein Recht. Und. Also wenn man mal was lesen will, wie so Stolz in Reinform aussieht und wie das klingt, kann man Kapitel 29 durchlesen. Also mir ging es großartig. Und hier sieht man auch nochmal einen schönen Aspekt von Stolz. Also Stolz nicht nur auf das, was ich gemacht habe, sondern er schreibt hier, als ich in die Stadt kam, alle Augen waren auf mich gerichtet und haben sozusagen von meinen Lippen gelesen. Also ich habe Ehre bekommen. Ich, der Hiob, der so großartig ist und so viel Weisheit hat und den Waisen und Witwen geholfen hat, ich habe Ehre bekommen. Die Pförtner der Stadt haben den Mund gehalten und auf mich geschaut. Die Jungen sind gleich verschwunden, aus Angst, sie könnten was Falsches sagen. Und das, da kommen so seine Träume wieder hoch, das war's. Da dort zu stehen und alle schauen auf mich, da geht das Herz des Hiob auf. Ja, kann man sich so, der Traum ist so das, wie ja, dieser wie ist der hier, Kim Jong-il von Korea. Vielleicht habt ihr mal Bilder gesehen, wenn der so umringt ist von solchen Militärtypen, da haben immer so ein kleines Büchlein dabei und einen Stift. Dabei, falls der große Führer mal irgendeine Weisheit von sich gibt, dass sie das gleich aufschreiben können. Müsst ihr mal darauf achten. Immer wenn so ein Foto ist von diesem nordkoreanischen Kim Jong-il, sind da Typen ringsrum mit kleinen Notizblöckchen und kleinen Stiften. Und die lesen an seinen Lippen und jeden Spruch, den er abgibt, das ist gut, das ist schlecht oder wie auch immer, wird er aufgeschrieben. Also so, das ist so der Traumzustand von Hiob gewesen. Also jetzt ist unser Hiob gerade wieder nach der kurzen Erkenntnis, mein Erlöser lebt, wieder ganz in den tiefen Keller der Verachtung gesunken, weil er halt ganz, ganz furchtbar stolz ist. Ja. Und dann nach der Schlussrede des Hiob, und das ist Kapitel 31, dann fällt auch den Freunden nichts mehr ein. Die sagen nämlich schon gar nichts mehr. Und dann tritt ein neuer Spieler auf die Bühne, der heißt Elihus und der ist jung. Also der hat bisher, wie es das zu der Zeit damals war, den Mund gehalten und hat gedacht, na, die Älteren werden das Problem wohl lösen. Und Elihus, der Sohn des Bachareels, Vers 6, sagte, ich bin der Jüngste an Jahren und ihr seid Greise. Darum hatte ich Angst und fürchtete mich, euch mein Wissen zu verkünden. Ich sagte mir, mag erst das Alter reden. Soll die Menge der Jahre Weisheit erkennen lassen. Jedoch, es ist der Geist im Menschen und es ist der Atem des Allmächtigen, der sie verständig werden lässt. Nicht nur die Betagten sind die Weisen, noch verstehen stets die Alten, was recht ist. Darum sage ich, hört mir zu, auch ich will mein Wissen verkünden. Es hat sich also einen Mut zusammengenommen und will was sagen. Das ist eine Stelle, da kann man sich so richtig erfreuen an orientalischer Erzählweise. Also Situation, wir haben das kleine Börschel und der kommt daher und will jetzt auch was sagen. Und genau wie wir es jetzt gesagt haben, also ja, ich habe euch reden lassen, euch ist nichts mehr eingefallen, jetzt sage ich was. Und jetzt würde in unserem Kontext der Inhalt anfangen. Ne? Jetzt wird man sagen, pass mal auf, 1, 2, 3, 4, 5. Elihu, etwas anders. Also wir hatten jetzt gerade Vers 6 gelesen, ne? Ich bin der Jüngste an Jahren. Und dann redet er weiter, dass er der Jüngste ist und dass er was er sagen will. Und das ganze Kapitel 32 erzählt er das. Und im Kapitel 33 geht es noch weiter. Er hat also ganz, 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 ganz viele Worte, um uns zu erklären, dass er der Junge ist und dass er eigentlich nicht reden will, aber dass er jetzt noch mal was sagt. Das ist halt so, in der Kultur muss man halt viel, viel Worte machen, bevor man mal zum Punkt geht. Und was er sagt, ist eigentlich relativ einfach. Er hat im Gegensatz zu den anderen Jüngern schon ein bisschen mehr verstanden, wie Gott ist. Und er sagt, pass mal auf, das mit denen, das für das, also wenn dir es gut geht, ist das, das funktioniert alles nicht. Also ihr betreibt ein Spiel mit Gott, als wäre er einer euresgleichen. Rechtsbestimmung, gehen wir zusammen vor Gericht und dann klären wir das mal, Gott, wer hier am Recht ist, du oder ich. Das waren ja so Aussagen, die vom Hiob kommen. Denn Gott ist größer als der Mensch, eine einfache Aussage. Oder wir würden heute sagen, Gott ist Gott und wir sind es nicht. Da musste der Junge kommen, um das denen zu erklären. Und Vers 12, siehe, darin bist du nicht im Recht, antworte ich dir, denn Gott ist größer als der Mensch. Und dann wird er sogar ein bisschen keck für sein Alter. Am Ende vom Vers 33, also Kapitel 33, fängt der Melio ja an, ne? Ab 31, merk auf Hiob, höre mir zu, schweige und ich will reden. Wenn du Worte hast, erwidere mir etwas, rede nur, denn ich wollte dir gern Recht geben. Wenn aber nicht, so hörst du mir zu. Schweige und ich werde dich Weisheit lehren. Das ist für so einen jungen Kerl, der da so einen alten Mann, der da hier tausende von Schafe und Rinder hatte, das schon eine starke Nummer gewesen, ne? So einen Spruch zu machen. Gar nicht ganz schlecht. Ja, und dann erklärt der Elihu also weiter, dass Gott einfach eine ganz andere Kategorie darstellt. Und die Idee, das für das, und das ist überhaupt nicht passt. Und das macht er dann im Kapitel 34 weiter. Und eigentlich seinen gesamten Monolog geht darum, Hiob und auch den anderen zu erklären, dass sie doch ziemlich schräg sind mit ihrer Denke, Gott ist gut zu den Guten und Gott ist schlecht zu den Schlechten. Und wenn dir es mal schlecht geht, dann muss es damit zusammenhängen, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Wir wissen ja aus dem Text, dass Hiob tatsächlich eine Menge Dinge im Argen liegen hatte. Aber das ist die Aussage des Elihu über mehrere Kapitel in einer schön ausgeformten Sprachart, über Gottes Größe zu reden. So. Ja. Und nachdem er fertig ist, hat er auch geschwiegen. Und dann ab 38 redet der Herr selbst. Und das ist sehr schön zu lesen, was der Herr selber sagt. Im Prinzip her bestätigt er das, was der Elihu schon eingeführt hat, aber noch in einer sehr viel klareren Sprache. So in der Art, wer bist denn überhaupt? Und das kann man mal durchlesen in 38. Ne, wo warst denn du, als der Himmel geschaffen wurde? Kennst du den Weg nach den Höhen und Breiten der Erde? Wo warst du, als das und das passiert ist? Und das ist sehr, sehr schön, da wird von Springböcken, wird übrigens auch die Stammbilder nochmal erwähnt. In Kapitel 38, Vers 31, knüpftest du die Bänder des Siebengestirns, löstest du die Fesseln des Orions, kannst du die Tierkreisbilder hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Jungen. Hast du die Ordnung des Himmels erkannt? Oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Erhebst du deine Stimme zum Gewölk, sodass der Schwall des Wassers dich bedeckt? Entsendest du Blitze, sodass sie hinfahren und wieder sagen, hier sind wir? Wer hat Weisheit in den Ibis gelegt oder wer hat den Hahn Verstand gegeben? Und, zwei Kapitel lang. Erklärt Gott selber, wer Gott ist und dass er hier ganz offensichtlich nicht ist. Und das Ganze endet dann, okay, 40, Vers 2, mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten. Also der Tadler ist der Hiob und er will den Allmächtigen sozusagen zur Verantwortung ziehen. Der da Gott zurechtweist, der antworte. Also Hiob, sprich. Und das tut er dann auch, sichtlich zerknirscht. Da antwortete Hiob den Herrn, das jetzt fürstlich ab 3 und sagt, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Also dem fällt, da ist er jetzt ganz kleinlaut geworden, der Hiob. Nach der klaren Ansage vom Herrn fällt ihm nichts weiter ein. Ich sage jetzt hier mal gar nichts mehr, es war alles falsch. Es war komplett falsch. Und der Herr legt dann nochmal nach, erzählt das Ganze nochmal. In anderen Worten, das ist aber auch eine Art, wie man halt Poesie macht. Erzählt es so und dann später erzähle ich es nochmal in einer anderen Variante. Also der Rest von 41 kommt wiederum diese Fragen, was hast du gemacht, was hast du gemacht, was hast du gemacht? Mit der Antwort, du hast gar nichts gemacht. Alles, was gemacht wurde, kommt von mir, dem Herrn, und von dir kommt nahezu nichts. Und das Ergebnis drauf ist, dass Hiob dann antwortet in 42,1 und Hiob antwortet dem Herrn und sagt, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Das ist sozusagen der moralische Inhalt des gesamten Hiobsbuches, nachdem er erstanden hatte, Gott selbst zu ihm geredet hatte, du, das steht ja gar nicht an, Gott anzuklagen, sagt er, ja, das stimmt. Ich habe ja gar nichts zu melden. Ich verwerfe mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Also alles, was ich gesagt habe, kannst du alles abbuchen, alles in die Tonne werfen. Das war es nicht. Und dann dieser Vers, den wir auch gerne zitieren und der mir auch sehr, sehr gefällt, Vers 5 vom Hörensagen, hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Nur ist es wahrscheinlich, meint das nicht das geistliche, das körperliche Auge, weil er hat ja geredet und nichts gezeigt. Aber wir erkennen hier einen interessanten Zusammenhang. Zuvor war das alles gesetzlich. Das ganze Gespräch mit den drei Freunden und auch was Hiob antwortet, war ganz viel auf Gesetz. Wenn das so ist, dann ist das so. Wenn das passiert, dann muss das die Ursache gewesen sein. Total gesetzlich. Und das wird hier im Zusammenhang gebracht mit, ich habe dich vom Hörensagen gekannt. Und das ist tatsächlich eine Wahrheit. Menschen, die Gott vom Hörensagen kennen, weil sie keine Erfahrung gemacht haben mit Gott, haben keine andere Möglichkeit, als sich auf solche Gesetze zu verlassen. Was wollen sie denn sonst machen? Also habe ich keine Ahnung, brauche ich Regeln. Das ist übrigens eine allgemeine Erkenntnis. Nur vom Hörensagen gekannt. Und jetzt, sagt er, jetzt habe ich es endlich mal dich verstanden, wer du wirklich bist. Mein Auge hat dich gesehen. Jetzt habe ich erkannt, dass du tatsächlich regierst und dass du dich für mich interessierst. Immerhin, wenn man die Strafpredigt, die er hier abgelassen hat, ist zum einen natürlich ein bisschen niederschmetternd für den Hiob. Auf der anderen Seite hat sich Gott eine Menge Zeit genommen, dem Hiob zu erklären, wo er schief liegt. Das ist ja auch ein Teil der Geschichte. Jetzt hat mein Auge mich gesehen. Und das sieht man, ne, wir hatten ganz oben die Schicht Hiob, der Vorzeige-Nachfolger. Räumen wir die weg, das hat der Satan gemacht. Dann kommt unten drunter dieses ganze Stolzding zum Vorschein. Ich will der, wenn ich in die Stadt reingehe, verstummen die Gespräche am Rand und alle schauen andächtig auf mich, welche Weisheit ich denn jetzt dem Volk zu verkünden habe. Und ich habe alles richtig gemacht, ich habe die Weisen, ich. So, und dann kommt Gott und räumt das auch noch weg. Und dann bleibt ganz unten das, was schon in dem, ich glaube, 19 das erste Mal so hochgepoppt war. Mein Erlöser lebt. Dann bleibt ganz unten die Erkenntnis, ich bin Gott und sonst nichts. Das ist übrig geblieben, nach all den Gesprächen. Und daher dann, ich verwerfe mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Und dann folgt das Ende der Geschichte. Und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, also zu den anderen, und sagt, ihr seid alle nicht viel besser. Also er sagt das anders, er sagt, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nichts Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Also ihr seid nicht besser. Eure Gesetzlichkeit, wenn du krank bist, dann musst du gesündigt haben. Was anderes gibt es überhaupt nicht. Ist nicht besser. Diese Aussage sagt Gott dazu, ihr habt nicht Wahres geredet. Und deswegen sollen sie darüber Buße tun. Das hat man damals gemacht, indem man Tiere geopfert hat. Ab Vers 8, nun nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Das muss ein bisschen könnte mir schon vorstellen, dass das ein bisschen demütigend war für die drei, weil sie hatten ja, waren ja erst auch, sie waren ja zu dritt. Der Hiob war einer, dem Hiob ging schlecht, ihnen ging es gut. Sie haben ihn mit ihrer Weisheit überschüttet, ohne viel Sinn und ohne viel Erfolg. Und jetzt sollen sie dort wieder hingehen und sagen, oh, bitte mal zum Herrn für uns. Interessant dabei, ich versuche das so vorzustellen, die sind ja nicht ganz dumm gewesen und die haben auch mitbekommen, und das hat sie auch übelst genervt, diese Selbstgerechtigkeit des Hiob. Das ist das, was sie wussten. Der Hiob ist übelst selbstgerecht bis zur Kante und das nervt bis sonst was. Und jetzt sagt Gott, genau zu dem geht er hin und er soll für euch beten. Kann ich mir so vorstellen, wie es den dreien, die ja auch in ihrer Art selbstgerecht waren, in dem Moment gegangen ist. Und das ist auch eine ganz typische Geschichte in der heutigen Zeit, ne? Dass dann, dort gehst du jetzt hin. Was zu dem? Die entsprechend dafür ist im Neuen Testament, da kommt so ein Typ, der heißt Saulus, und den musst du jetzt mal nehmen, ja, in Damaskus. Was zu dem? Kann ich nicht gehen? Der. Ja. Und das tun sie auch. Das tun sie auch. Und dann kommt sozusagen die zweite moralische Aussage des gesamten Hiob-Buches. Also sie tun das. Und Hiob tut Buße für seine Freunde. Und dann ist in Vers 10, das muss bei jedem angestrichen sein, das ist eine ganz wichtige Aussage. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Und dann gibt es noch so ein paar Ausführungen dazu, wie das konkret gelaufen ist. Aber die Aussage, das Geschick Hiobs wurde nicht gewendet dadurch, dass er Buße getan hat, sondern er hat angefangen, für andere zu beten, für andere einzustehen. Und da zeigte man dann, dass offensichtlich wirklich neben Hiob was passiert war. Also der Hiob, ne, der gerne in die Tore gekommen ist, um bewundert zu werden, er hat dann für seine Leute gebetet. Aber da waren oben die erste Schutzschicht, ich bin der Großartige, und die zweite Schicht, ich bin der Stolz, alles weggeräumt. Und was unten blieb, mit dem konnte Gott plötzlich was anfangen. Der Hiob, der übrig blieb, von dem nichts weiter außer dieser Schrei raus, mein Erlöser lebt, mehr kam da nie am Anfang. Mit dem konnte er was anfangen. Ja. Und das sind 42 Kapitel Hiob. Man sieht, bei all den, der orientalischen Erzählweise und alles mehrfach, steckt da doch eine Menge Wahrheiten drin. Und zwar Wahrheiten von ganz oben gesehen, so was so diese Entkernung des Hiobs betrifft. Da können wir viel lernen, wie wir heute mit Menschen umgehen, an welcher Stelle die da sind. Und dass man eben, wenn nach oben hin alles so der Schein gut ist, man ein bisschen vorsichtig sein sollte, weil unten drunter doch stolz sein kann und dass dort, wo der Schein so überhaupt nie gut ist, dass man da auch vorsichtig sein sollte mit der Einschätzung, weil unten drunter auch wieder was anderes sein kann. Das kommt ja aus der Hiob-Geschichte raus. Aus der Hiob-Geschichte kommt auch raus, dass wir mit solchen gesetzlichen Sprüchen in der Regel nicht weit kommen. Und liest man die ganzen 42 Kapitel durch, und das jetzt von der Sicht ganz oben, dann gibt es so kleine Edelsteine, nenne ich es mal. Also kleine Verse, und da hatte ich als Beispiel diesen Vers mit dem Orion gebracht, an dem man so schnell drüber liest und denkt, bah, ja, Sternbilder. Ne? Kreuz des Südens, was die und was die meisten, die diese Bibelstelle gelesen haben, oder Nordhalbkugel nie gesehen haben. Ein Beweis dafür, niedergeschrieben, dass das irgendwo vom Heiligen Geist gekommen sein muss, weil die konnten es nicht geschrieben haben. Und dann gibt es eben noch andere schöne Verse. Also ich erinnere an die zitatbreite Geschichte mit euch, wo die Weisheit aussterben. Das könnte man sich merken. Das mit dem meiner Löser lebt, das merken wir uns schon, weil wir das gelernt haben. Aber die beiden Aussagen ganz am Ende, ne? Vom Hörensagen habe ich dich gekannt. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und als Hiob anfing, für seine Freunde zu beten, wandelte sich sein Schicksal. Die beiden Dinge können wir rausnehmen. Ja, das mal so zur Exegese des Hiob. Ich hoffe, das hat euch vielleicht den einen oder anderen ein bisschen motiviert, noch mal das Buch reinzuschauen oder vielleicht noch das eine oder andere zu erkennen, zum Beispiel über diese Vision von dem Elihu. Und zwar die Vision vom Eliphas, nicht Elias, Eliphas. Und einige andere Dinge. dürft euch nicht abschrecken lassen. Das ist nun mal der Stil eines solchen Buches, das alles immer 3, 4, 5, 6 Mal erklärt hat. Lernt man ein bisschen Umgang mit der deutschen Sprache, dass man rauskriegt, wie man einen Fakt doch mit 12 verschiedenen Worten immer noch als Fakt darstellen kann. Und nebenbei, alle 42 Kapitel, alle Verse sind nach Timotheus von Gott eingegeben, also vom Heiligen Geist geschrieben worden und sind damit nützlich. Also nicht nur die über den Orion und nicht nur die letzten beiden, die man gerade hatte, alle sind nützlich zur Lehrerkenntnisüberführung und um unseren Geist wachsen zu lassen. Okay, bete ich noch und dann sind wir mal pünktlich 10 vor 12 fertig. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns den Vater offenbart hast und ich danke dafür, dass wir dein Wort haben, das uns Richtschnur ist. Danke dafür, dass noch so viele Weisheit, also so viele Geheimnisse und Erkenntnisse verborgen sind. Und dass sie nie verborgen sind, dass wir sie nie rausfinden, sondern dass sie verborgen sind, weil du willst, dass wir danach suchen und du dich diebisch freust, nicht wenn wir sie nicht finden, sondern wenn wir sie gefunden haben. Danke dafür, dass du echt darauf wartest, dass wir die Weisheiten und Erkenntnisse und Aussagen aus deinem Wort für uns entdecken und da Freude drüber empfinden können. Und danke, dass dein Wort so voll ist mit solchen Aussagen, so voll ist mit deiner Weisheit, dass die Summe deines Wortes Wahrheit ist, dass damit jedes einzelne Wahrheit ist, aber die Summe alles zusammen Wahrheit ist. Jesus, ich bitte dich, dass du in uns wirkst und diese Neugier, diese Begeisterung neu für dein Wort ist zu lesen, darüber nachzudenken, nachzusinnen, es zu lieben, dass du das neu in uns entfachst. Wir brauchen das. Wir brauchen das, um geschützt zu sein vor den Pfeilen des Teufels und vor allen möglichen Irrlernen, dass wir dein ganzes Wort kennen. Jesus, danke dafür, dass wir da den Heiligen Geist da haben, der uns leitet, der uns die Bibelstellen aufschließt, der uns dabei hilft, Dinge zu verstehen, die normale Menschen nicht verstehen würden. Danke dafür. Amen.